Willkommen zum Volk Media Podcast, der Podcast für Filminteressierte und Kreative. Wir geben dir Einblicke hinter die Kulissen, sprechen über aktuelle Trends und erzählen dir Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja, dann herzlich willkommen hier bei uns, Volk Media. Schön, dass du da bist. Heute haben wir einen besonderen Gast, wirklich. Super, dass es geklappt hat. Heute zu Gast Maxim Klasanovic. Und vielleicht stellst du dich mal selber vor kurz.
Ja, vielen Dank, Kevin, dass ich hier sein darf. Genau, Maxim Klasanovic, hier aus deiner Gegend, in deiner Nähe, gar nicht so weit. Süden Deutschlands, zwischen Freiburg und Basel. Und ich bin hier auch geboren tatsächlich und jetzt seit meiner Entlassung wieder natürlich zurück in die Heimat gekommen.
Ja, Wahnsinn, ja. Ich habe über Wege deine Story auch gefunden. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, wo ich das wirklich gesehen habe. Du warst 8 Jahre lang im thailändischen Gefängnis oder über 8 Jahre sogar. Und erzähl doch mal, was ist denn da der Grund gewesen? Was ist passiert, ja?
Ja, Kevin, also es begann natürlich alles damals, als ich Deutschland verlassen habe, denn durch meinen jugendlichen Leichtsinn bin ich irgendwann mal auch ins Gefängnis geschlittert. Aber mit 18 Jahren hatte ich die Möglichkeit, aus Zufall in einem Marketingteam für eine Hotelkette zu arbeiten, auf Gran Canaria damals. Okay. Und ja, mit 18 Jahren dahin geflogen und musste dann aber feststellen, dass ich durch mein kaum Englisch sprechende Kenntnis da nicht überleben konnte. Also man hat mir 6 Wochen gegeben, um Englisch zu lernen oder ich sollte wieder zurückfliegen. Und tatsächlich habe ich das auch hinbekommen. Ich bin dann in dieser Hotelkette auch recht schnell aufgestiegen von einem Marketer zu einem Street Captain, von einem Street Captain irgendwann mal zu einem Manager geworden und in sehr jungen Jahren kann ich dir sagen, schon 5-stellig verdient. Das heißt, mit 24 Jahren war ich schon Direktor, Marketingdirektor und mit 27 Jahren habe ich dann das Angebot bekommen, 3 Hotels zu leiten in Thailand. Und so war das, dass mit deshalb auch dieser jugendliche Leichtsinn mit diesem vielen Geld auch mein Nachtleben angefangen hat, eine große Rolle zu spielen. Das heißt, Partys, Alkohol, Drogen. Ne? Ich habe dann 7 Sommer auf Ibiza verbracht, dort ein Hotel geleitet, also das Marketing. Und man hat gut verdient. Man war aber auch bereit, so ein Leben zu leben. Ja. Wir waren eine Gruppe von Jungs und Mädels, die halt gut verdient haben. Das waren Leute, die haben auch viele Sprachen gesprochen, im Marketing sehr gut unterwegs gewesen. Da waren 5 oder 6 Sprachen, also überhaupt nichts Außergewöhnliches. Okay. Ich hatte jahrelang ein Mädel, das hat 11 Sprachen gesprochen, also eine Schwedin von dem. Wir waren ein sehr talentierter Haufen und wir haben tatsächlich weltweit die besten Angebote bekommen. Man hat ja saisonweise gearbeitet. Wir haben von einem Urlaubs zu einem Urlaubsort reisen können. Man hat uns Flugtickets bezahlt, Hotels bezahlt, immer ein Startgeld angeboten. Ja, schon wie bei Fußballern ging es dazu. Genau. Und so war das, dass ich in 11 Jahren in diesem Geschäft auch 27 Länder bereisen konnte und mit einem Team von 12 bis 15 Leuten immer umgeben. Auch damals wusste man, es war so die Creme de la Creme in diesem Business. Und wir haben Geld verdient, wir haben nachts das Geld verprasselt. Jetzt klar, wir haben mehr verdient, als wir ausgeben hätten können, aber so ein Leben war für uns damals halt der Aufstieg, Luxus. Und so haben wir es auch gefühlt, dass es immer weiter die Treppen hinaufgeht. Damals waren wir wir hatten nicht dieses Bewusstsein zu wissen, dass es eigentlich nicht der Weg aufwärts ist, sondern dass es langsam die Treppen nach unten führt für uns. war es einfach ein Traumleben.
Und also so, wie untastbar quasi eigentlich so, oder? Man hat sich gefühlt wie der King, also mir kann eigentlich niemand was, oder?
Absolut, so haben wir uns gefühlt. Ja. Wir haben geglaubt, dass Geld alles regiert, vor allem unsere Welt. Ich habe ja mich auch mit Leuten umgeben, die waren älter als ich, die haben schon Hotels besessen, die hatten schon Yachten gehabt, teure Autos, beziehungsweise teure Villen. Mhm. Und dann kam auch die Berührung mit Kokain. Kokain war ja das Jet-Set-Luxus-Ding, das man halt abends genommen hat. Ja. Wenn du erfolgreich warst, dann hast du Kokain genommen. Das war unser Glaube. Okay. Und ich bin sehr jung in diesen Lebensstil reingerutscht. Und so war das auch, dass an diesem besagten Tag, als ich in Thailand dann schon gelebt habe und auch eine Tochter mit meiner damaligen thailändischen Freundin gehabt habe, schon ein sehr tolles Leben aufgebaut, ich diesen Anruf bekommen habe von einem Kollegen, der eine Party organisieren wollte.
Okay.
Und ich wurde gefragt, ob ich denn eine Nummer von einem Dealer hätte. Mhm. Und so war das, dass ich ihm diese Nummer besorgt habe, aufgeschrieben habe. Und ich glaube, 2-3 Tage später hat man eine Party organisiert in so einer legendären Bar.
Okay.
Und ich wurde auch eingeladen auf diese Party. Ja. Erst konnte ich nicht, weil ich an dem Tag mit meiner Tochter viel beschäftigt war und bin aber dann trotzdem, weil die mich, ich weiß nicht, wie oft angerufen haben an dem Tag, ich dann trotzdem abends dahin gefahren bin.
Okay.
Und wenig später kam auch der Dealer. Und als der Dealer angekommen war, war die Polizei auch da, denn die Polizei war schon die ganze Zeit da. Es war sozusagen von der Polizei beobachtet. Diese ganze Masche war ja schon von Anfang an so organisiert, dass man eben ein paar weiße Ausländer dahin bekommt, dass man einen Dealer ruft und dass dann alle verhaftet werden. Und genau so war das auch.
Wie lief das dann ab oder war das dann irgendwie, keine Ahnung, saß der da und die haben euch übereinander über einen Haufen gestürmt oder wie war das?
Genau, also es war so, dass ich mit dem, der die Party organisiert hat, tatsächlich zum Dealer gelaufen bin. Als der Dealer mit dem Auto ankam, hat er mich gefragt, ob ich mit ihm mitkommen würde, weil er sein Thailändisch war null, also er konnte nicht sprechen und er hat sich Gedanken gemacht, falls der Dealer ihn was fragen würde, wie er antworten soll. Und mein Thailändisch war vielleicht von den anderen Jungs das Beste, obwohl ich auch nur das Basic konnte. Aber ich bin halt mit ihm dahin gelaufen tatsächlich.
Okay.
Und wir haben uns zusammen in den Wagen von den Dealer gesetzt.
Okay.
Und in dem Moment hat die Polizei zugeschlagen. Ah. Genau, diese ganze Gegend war umzingelt. Das heißt nämlich, ich bin vom Wagen erstmal rausgesprungen, losgerannt, habe gedacht, ich komme irgendwie über die Straße.
Ja.
Aber gesehen, dass die auch dort waren.
Okay.
Und eigentlich waren sie überall. Ich habe um mich herum geschaut. Das war eine recht große Operation.
Okay.
Und so war das, dass ich verhaftet wurde mit den anderen. Der Dealer konnte abhauen.
Okay.
Tatsächlich. Aber seinen Fahrer hat man geschnappt und ein Freund von mir und mich. Mhm. Und wir sind dann in die Polizeistation gekommen. Dort habe ich meine Geschichte erzählt, genauso wie hier auch. Ich habe gesagt, ich habe diese Telefonnummer weitergeleitet, aber ich bin nicht derjenige, der die Drogen verkauft. Mhm. Und ich bin auch nicht derjenige, der die Drogen kaufen wollte, sondern ich habe die Nummer weitergeleitet. In der Polizeistation hat man mir gesagt, dass gut, die glauben mir, man hat auch das Foto von dem Dealer gehabt, denn er hat seine Bauchtasche bei der Flucht fallen lassen.
Ja. Okay.
Und dort waren noch mehr Drogen drin und sein Ausweis.
Ja.
Und ich solle erst vielleicht mit der Polizei kooperieren, vielleicht auch in solchen Partys, Veranstaltungen mit teilnehmen. Denn ob ich doch andere Leute kennen würde. Und ja, also ich kannte jeden auf der Insel. Mein Telefon war voll Kontakte. Nur, dass ich mir nicht habe vorstellen können, in dem Moment das mit denen durchzuziehen. Also sagte ich, nee, ich würde niemanden kennen. Und gut, so sollte ich auch ins erste Gefängnis kommen.
Okay.
In Phuket. Das Ganze hat sich ja in Phuket abgespielt und ich kam dann in mein erstes Gefängnis meines Lebens.
Ja.
Und ich hatte keine Vorkenntnisse. Alles, was ich vom Gefängnis kannte, war aus dem Film oder aus dem Fernsehen irgendwo. Und so musste ich feststellen an diesem ersten Tag, dass es nichts ist, wie ich mir hätte jemals vorstellen können.
Klar.
Ich kam an einen Ort, der mit Menschen befüllt war. Meine erste Zelle, in die man mich hineingeschubst hat sozusagen, weil ich nicht wusste, wie ich da überhaupt reinkommen soll. Das war ein Teppich voller Menschen, der vor mir saß.
Ja.
Und wir haben diese Zelle auch später mal bemessen. Sie ist 120 Quadratmeter groß.
Mhm.
Und an meinem Ankunftstag waren 180 Leute da.
Wahnsinn, ist ja nicht mal ein Quadratmeter, was für pro Person.
Genau, also viele können sich das jetzt schwer vorstellen. Wie kann man das so hinbekommen, dass einer weniger als ein Quadratmeter hat? Also man sitzt tagsüber nur mit angezogenen Beinen da.
Mhm.
Und abends, vor allem in deinen ersten Monaten, liegst du in der Sardinendosenreihe, haben wir die genannt. Das ist eine Reihe, die nur mit der Seite belegbar ist. Also du suchst dir eine Körperseite aus, beziehungsweise wir liegen eher in Löffelchenstellung und haben die Beine von den Gegenübern in so einem Scherenverfahren, werden die durch unsere Beine gesteckt und so halten wir ihre Beine, die halten unsere und wir liegen dann
Wahnsinn.
Auf der Seite.
Ja.
Genau. Also du hast da gar nichts, keine Kissen oder keine Matratzen. Oder wenn du irgendwann mal länger da bist, dann kannst du von irgendeinem, der nach Hause geht, vielleicht eine Decke ergattern oder etwas erben. Ja. Ne?
Okay.
Und so war das, dass ich ja auch an diesem ersten Abend eine Coca-Cola-Flasche bekommen habe von einem Freund, der dann oder einem Herrn, der später zu einem Freund wurde, mir eine plastische Coca-Cola-Flasche als Kissen gegeben hat und mit dieser Flasche ich dann die nächsten Monate, ich weiß nicht genau, ob es 4 oder 5, vielleicht sogar 6 Monate waren, dass ich als Kissen benutzt habe. Und nicht nur das Schlafen, es war alles.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die Vorstellung, du bist jetzt in einem thailändischen Gefängnis, du weißt ja nicht, was passiert, oder? Wie lange warst denn du denn erstmal dort? Warst du in Untersuchungshaft? Oder ich meine, das muss ja ein Schlag ins Gesicht sein. Du hast eine Familie, du hast eine Tochter und du hast ja dann auch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, einfach von heute auf morgen. Oder dann bist du in einer Zelle mit 180 Menschen. Das ist ja auch so auch für den Kopf, den Bauch oder wie auch immer. Das ist ja kein Zustand. Oder wie war denn das da für dich?
Genau, also du bist in einem Art Schockzustand.
Ja.
Bei mir hat das auch 2-3 Wochen extrem angehalten.
Mhm.
Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, es kommt jemand, der mich hier rausholt. Ganz bestimmt, du wirst hier nicht lange bleiben.
Ja.
Weil du kannst dir nicht vorstellen, dass in so einem Ort du lange bleiben willst. Das ist unreal. Und hätte mir jemand an diesen Tagen, in diesen ersten 2 Wochen erzählt, dass ich über 8 Jahre in so einem Ort
Wahnsinn.
Verbringen würde,
ja.
ich glaube, ich wäre gleich umgekippt. Also
ja.
ich hätte das nicht ausgehalten.
Mhm.
Aber die Hoffnung war da. Der erste Anwalt, der kam, hat mir ein Angebot gemacht, dass ich soll ihm 2.500 Euro zahlen und er wird mir zu 5 Jahren verhelfen.
Okay.
Ich habe ihn erstmal ausgelacht, habe gesagt, 5 Jahre für was? Ich habe eine Telefonnummer weitergeleitet und also das kann er gerade vergessen. Und er hat aber nur gemeint, dass, passen Sie auf, Sie sind in Thailand, Sie sind Ausländer, das wird richtig schwer für Sie, dass Sie da überhaupt ein besseres Angebot bekommen als diese 5 Jahre. Und er hätte dann guten Draht zum Staatsanwalt und ich soll auf ihn hören. Und das wollte ich nicht. Dann kam der zweite Anwalt, der mir dann gesagt hat, ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Er wäre auch der beste Kriminalanwalt aus Thailand, also eine Schweizer Firma. Und auf jeden Fall war er der teuerste. Er wollte 10.000 Euro für seine Dienste. Da haben auch alle anderen Zellenfreunde dann gesagt, das ist der teuerste Anwalt, von dem die gehört haben. Aber ich hatte da kein Problem. Ich war bereit, alles zu zahlen, nur um diesen Ort so schnell möglich zu verlassen.
Klar,
Und dann hat man einen Kautionsantrag gehabt. Ich habe das 3-mal versucht und dieser hat nicht geklappt. Der Richter wollte mich nicht gehen lassen aus Fluchtgefahr. Und so hat der Anwalt mir dann gesagt, wir müssten hier das vor Gericht bringen. Das heißt nämlich, es wird 1 Jahr ungefähr dauern, bis dann auch das Urteil kommt.
Ja.
Und so habe ich mich auf dieses Jahr eingestellt. dann begann ich auch das Schreiben, denn ich habe jeden Abend so eine Art Tagebuch geführt. Ich wollte unbedingt, dass die Leute, die nichts von so einem Ort sich vorstellen können, hier eine Vorstellung bekommen. Yeah. Ich wollte irgendwann mal ein Buch schreiben.
Okay. Das ist da so der Alltag eigentlich in so einem Gefängnis. Ich meine, wie läuft denn das da ab? Selbst in dieser Scherentechnik da, du kannst ja nachts gar nicht aufs Klo, oder wie stellt man sich das vor? Ich meine, wenn man da so liegt und da sind ja 180 weitere Menschen, wie läuft denn das ab? Oder das ist ja,
genau, also in dieser ersten Reihe ist es so, diese Sardindosenreihe, falls du nachts auf die Toilette gehen möchtest, ja, du musst dich da halt rausquetschen. Mhm. Das Problem ist, wenn du wieder zurückkommst, ist dieser Spalt schon längst zu.
Ja.
Die Leute, die da schlafen, die machen das natürlich im Unterbewusstsein, dann irgendwann mal wieder bewegen sie sich und das Ding, ja, ist zu. Du müsstest jetzt die ganze Reihe wecken oder mindestens 15 Leute oder so, ja, dass die da wieder zusammenrücken und damit du wieder reinkommst. Ja. Mir ist das einmal passiert und ich habe dann die Nacht auf der Toilette verbracht. Und dann machst du es auch nicht mehr, dann, ja, bleibst du da und du gewöhnst dir das ab. Ja. Genau. Ja, also der Alltag ist, wir verbringen 17 bis 18 Stunden in der Zelle und 6 bis 5 Stunden verbringen wir draußen. An guten Tagen 7 Stunden. Draußen würde heißen auf einem Hof, das ein Fußballfeld hat, ein kleines Basketballkorb hatte und da waren auch die Waschbecken, wo wir uns waschen und da waren auch die, wenn man das Kantine nennen kann, wo das Essen verteilt wird.
Okay.
Und alles passiert in diesen 5 bis 7 Stunden. Das heißt, du isst dreimal, bekommst dreimal Essen, also Frühstück, Mittag und Abendessen.
Alles in dieser Zeit
quasi. Alles in dieser, okay, Zeit, genau. Du musst dich dort waschen, kannst natürlich machen, was du möchtest. Also in meinem Fall war das dann immer sehr viel Sport. Mhm. Ich habe mich dann gleich von den anderen so ein bisschen abgegrenzt, denn es waren alle Arten von Chaoten. Also in Phuket waren es ja noch bis zu 50 Ausländer aus der ganzen Welt. Da waren Leute aus ganz Europa, Amerika, Australien, die ganze Welt. Ungefähr 50 und ungefähr 2000 Thailänder.
Ja, ne? Okay.
Und dadurch, dass auch sehr viel schwierige Menschen da drin waren, habe ich angefangen, einfach mich so ein bisschen abzugrenzen und viel Sport zu machen. Mhm. Ich habe sehr früh mit Fitness, mit meinem eigenen Körpergewicht begonnen und irgendwann mal war das schon sehr extrem. Ich habe Stunden damit verbracht, in diesem Hof einfach zu trainieren. Ich war immer verschwitzt und die anderen haben mich immer gefragt, du, was willst du eigentlich mal machen, wenn du hier rauskommst? Gehst du zu den Olympischen Spielen?
Yeah.
Also ich war immer verschwitzt mit dem roten Kopf, weil ich entweder gerade Liegestütze gemacht habe oder irgendwo Klimmzüge oder Kniebeugen.
Ja.
Und es ist alles sehr, sehr anders, als man sich je vorstellen kann. Der Zustand, wie wir uns waschen, denn es gibt da keine Duschen, es gibt nur Becken, die gefüllt werden mit Wasser.
Okay.
Und da müssen 2000 Leute davon Wasser sich holen. Und als erstes kommen natürlich erstmal die Gangs, die Bandenmitglieder,
ja,
und danach die Thais.
Okay.
Und dann, also die Thais, die jetzt vielleicht nicht in der Bande sind.
Yeah.
Und dann kommen alle anderen. Am Anfang bekommst du nichts von dem sauberen Wasser, sondern dem, was von dem Schaumwasser oder der braunen Soße, das von den Körpern wieder reingeflogen ist.
Ach, okay.
Klar, weil umso weniger das Wasser im Becken wird, umso mehr muss man sich bücken, um da was mit deiner Schüssel, die du da hast, was rauszubekommen. Yeah. Und dann fließt die ganze Soße wieder hinein, vom Kopf, vom Oberkörper.
Wahnsinn.
Also es hat lange gedauert, bis ich was von dem sauberen Wasser ergattern konnte. Aber wenn du es dann einmal geschafft hast, dich durchzuboxen, dann weißt du auch, wie es geht. Ne?
Okay.
Dann geht's. Aber die Anfangszeiten sind sehr, sehr schwierig. Beim Essen ist es genauso. Bis du es mal schaffst, das Essen zu essen, das dauert. Dann hast du wirklich richtig Hunger. Und wenn du richtig Hunger hast, dann isst dein Mensch fast alles.
Okay. Was gab es denn da so zu essen? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist immer Reis, der serviert wird. Also morgens hast du einen gekochten Reis, der eher so in einer Art Suppe ist.
Okay.
Und dazu hast du vielleicht mal ein paar Zwiebeln, reingehackt und vielleicht auch was vom Schwein oder vom Huhn. Das Problem ist, dass die Banden regieren in den Gefängnissen von Thailand. Das heißt, dass die schnappen sich natürlich das Leckerste vorher raus. Die haben auch ihre Leute in der Küche arbeiten, das wird alles aussortiert und du bekommst halt den Rest ab.
Okay. Ne?
Und in Phuket war es ja auch so, wir hatten ein Riesentor, ich würde sagen mal so 4 oder 5 Meter groß. Ja. Und da standen dann immer zur Essenszeit diese 2000 Menschen davor.
Okay.
Und irgendwann mal wird dieses Tor aufgesperrt und die versuchen sich da durchzuzwängen.
Ja.
Und auch da, wenn du keine Lust hast auf dieses, man kann schon das mit einem Kampf irgendwie vergleichen, wenn du da keine Lust drauf hast, dann wartest du.
Ja.
Und wenn du wartest, kriegst du halt nur noch Wasser mit ein paar Reiskörnern ab. Also es ist in der Anfangszeit sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und du musst dich da ein bisschen reinleben.
Mhm.
Genauso ist es mit der medizinischen Versorgung. Das ist halt so, dass die versuchen, dich ohne Medikamente so lange wie möglich am Leben zu halten.
Ja.
Aber wenn es gar nicht mehr geht, dann kriegst du halt deine 2 Paracetamol in die Hand gedrückt.
Okay.
Und auch das ist... wir hatten Leute, die hatten schon Krebsgeschwüre am Hals und die wurden dann halt mit Paracetamol behandelt.
Okay, das ist ja unvorstellbar. Eigentlich sind ja Zustände, die es ja, es ist ja Wahnsinn. Aber wie ist es krankheitstechnisch? Hat es viele Krankheiten dort? Also wie kann man sich das vorstellen? Also gehen da auch irgendwelche Seuchen rum oder sowas, wo man jetzt irgendwie mitkriegt oder wo du mitgekriegt hast? Oder irgendwelche Leute, die wirklich auch in der Zelle irgendwie Probleme hatten dann und da schon es gar nicht mehr geschafft haben oder sowas?
Genau, also es gibt natürlich diese weit verbreiteten Krankheiten wie Hautkrankheit.
Okay.
Das hat fast jeder dort. Also ich weiß nicht, wieso ich nie wirklich Krätze bekommen habe.
Ja.
Aber alle bekommen sie und es ist teils in so einem schlimmen Stadium, dass die Leute sich vor Kratzen ganz große Wunden aufmachen und dass der ganze Körper manchmal übernommen wird, dass die dann auch in bestimmte Zellen gebracht werden. Solche Menschen werden isoliert, um eben das nicht so auf eine schlimme Art zu verbreiten.
Ja.
Aber also Hautkrankheiten, ganz viele. Du hast aber auch da unten diese tropischen Grippen, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern an meine erste Grippe, die ich hatte, auch auf Phuket. Ich konnte 10 Tage nichts essen, aber ich konnte auch kaum was trinken.
Ja.
Ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost und nach 10 Tagen ist es immer noch nicht besser geworden. Und dann kam ein Thailänder, der mir gesagt hat, ich muss unbedingt etwas machen, weil er hat das schon mal miterlebt und dass derjenige das dann gar nicht überlebt hat.
Okay.
Und ich habe gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und er hat gesagt, ja, schreib deine Botschaft. Und ich habe gesagt, das habe ich schon alles gemacht, da kommt nichts. Und dann haben sie dich immer mit diesen 2 Paracetamol abgespeist. Und so war das, dass ich dann von dem Thailänder einen Trick bekommen habe. Also er hat mir geraten, ich solle mir mit einer bestimmten Flüssigkeit, die man zur Behandlung von Krätze benutzt, um die Haut sozusagen durchbrennen zu lassen, damit die Krätze abstirbt.
Ja.
Ich soll mir doch diese Flüssigkeit in die Hoden schmieren.
Okay.
Denn die Hoden bei einem Mann sind ja sehr weich und dünn häutig. Das heißt, es würde sofort ätzen und rot beziehungsweise rot werden. Es ist nicht angeschwollen, aber es wird gleich rot und zwar richtig knallerot.
Okay.
Dass ich dann mit diesem Hodensack sozusagen zu den Wärtern laufen soll. Und nach Antibiotikum fragen, weil die hatten Antibiotika. Aber das Problem ist, die haben immer nur gesagt, Antibiotika wäre nur kurz vorm Tod. Also du bist nur nicht kurz vorm Tod. Und das Antibiotika musste das Gefängnis selber zahlen. Wobei das Paracetamol wurde immer gestiftet von Organisationen. Und davon haben sie dann dir geben können. Und so habe ich das auch befolgt. Ich habe mir diese Sima Lotion, nennt man das, eine gelbe Flüssigkeit, mir auf die Hoden geschmiert und in den nächsten Sekunden auch schon gleich bereut.
Okay.
Es ist knallrot geworden, roter als die roteste Farbe, die ich jemals gesehen habe.
Okay.
Es war aber trotzdem so, dass ich wollte einfach nur diese Grippe überleben. Es war mir wichtig, dass ich hier so schnell wie möglich wieder gesund werde. Ja. Also bin ich dann nochmal zu den Wärtern gegangen, die haben mich angeschaut, die haben gesagt, weißer Mann, was du ja, schon ja. wieder? Ich habe gesagt, ja, ich habe denen nochmal ein Problem. Und dann habe ich gesagt, wo liegt es denn? Dann habe ich gesagt, ja, hier unten. Dann haben sie gesagt, ja, dann zieh mal die Hose runter. Wir haben ja alle so kurze Hosen. Mhm. Und als ich die Hose drunter gezogen habe, das wurde dann schon noch viel roter auf dem Weg dahin. Und der Wärter hat das nur gesehen und riesen Augen gemacht, hat, zieh sofort die Hose wieder an.
Okay.
Und ist gleich nach hinten gerannt und hat mir eine Packung mit 10 Tabletten Amoxicillin, also okay. Antibiotikum, ja. gebracht. Und ich bin dann mit diesem Antibiotikum zurück in die Zelle gelaufen. Ich kann mich erinnern, der Thai, und der hatte schon allen erzählt, was er gemacht hat, mhm. dass er mir diese Flüssigkeit gegeben hat, was ich gerade vorhabe.
Yeah.
Und mich haben dann alle Thais angeschaut. Und ich habe dann dieses Ding in die Luft gehalten.
Yeah.
Und die haben dann wirklich gejubelt, und als ob ich da eine Trophäe gewonnen hätte. Aber ich habe diese Tabletten genommen, und nach 3 Tagen ging es mir schon okay. viel, viel besser.
Ja.
Ja, später hat sich das unten alles geschält. Also die ganze Haut ist ja. abgefallen.
Okay.
Das sah dann sehr witzig aus, also wie bei so eine Babyhaut gehabt.
Mhm.
Aber es hat mich geheilt, und ich habe auch später nie wieder so einen Extremfall gehabt wie
okay.
diesen.
Ja, ja, da hast du ja Glück gehabt. Das kann ja auch anders enden sonst, oder? Hattet ihr auch wirklich Todesfälle, oder hast du was mitbekommen, so dass da was passiert ist im Gefängnis auch?
Also Todesfälle sind da völlig normal, gerade auch in okay. der Zelle. Ich war ja dann später 6,5 Jahre in Bangkok im mhm. Gefängnis, in Thailand, auf Phuket war ich ja nur ein Jahr 7 Monate, und auch in Bangkok war ich 6,5 Jahre.
Ja.
Und in Phuket haben wir schon einige Todesfälle gesehen, schon alles Mögliche, wo einer erstochen wird, wo einer in der Zelle einem gerade wegstirbt in den Armen. Also in Bangkok war es aber viel extremer, dadurch, dass ich in einem Drogengefängnis war für
okay.
Drogensüchtige
mhm.
und für teils psychisch Kranke und für Gangs und Banden aus Bangkok. Und das waren Menschen, die wollte man gar nicht mehr auf der Straße sehen. Das waren
ja.
Menschen, die waren auch teils im Gesicht tätowiert, sehr viele von ihnen. Die hatten keine Zukunftschancen von wegen Job oder irgendetwas. Die konnten nur kriminell sein.
Okay.
Und die Regierung hat dieses Gefängnis gebaut. Das war ganz anders als alle anderen Gefängnisse. Also wir haben ja geglaubt, als wir aus Phuket da rausgekommen sind, es geht endlich raus aus der Hölle
yeah.
in ein besseres Gefängnis. Denn man hat uns gesagt, in Bangkok würden auch modernere Gefängnisse sein.
Yeah.
Es hat uns aber niemand erzählt, dass es in Bangkok ein Gefängnis gibt, das Bombard heißt. Und
okay.
das Bombard ist das bekannteste Gefängnis, kann man sagen, in Thailand, wegen seiner Art und Weise, wie es dazugeht
okay.
und wie die Menschen oder was das für Menschen sind, die mhm. dort leben. So war das, dass wir genau in dieses Gefängnis kamen.
Okay.
Und Todesfälle gab es ganz oft. Also
ja.
Vor allem aber auch hattest du viele Todesfälle gesundheitlichen Gründen
ja.
wegen. Also du hattest Leute, die haben Schlaganfall, Herzinfarkt in jungen Jahren
ja.
gehabt. Du hattest Leute, die hatten morgens Bauchschmerzen, abends waren sie tot.
Okay, Wahnsinn. Ja. Unvorstellbar bei uns.
Wirklich. Ja. Und und die Thais, die haben da aber auch nicht wirklich viel Probleme damit, denn die Kultur in Thailand ist ja auch der Glaube an die Wiedergeburt und mhm. dass es halt auch Karma ist und
ja.
dass man jetzt da nicht irgendwie groß wegen jemandem trauern soll. Also man trauert vielleicht ein paar Stunden, aber dann
ja.
ist auch gut.
Okay.
Ne? Wir hatten auch schon Leichen, die waren länger als einen Tag in der Zelle, weil
okay.
du einfach die Leiche nicht rausnehmen darfst, bevor die Polizei nicht kommt und Fotos schießt.
Ja.
Und dann, wenn du da einen Feiertag gerade hast, dann kommen die erst in 2 Tagen und
okay.
dann liegt die Leiche da mit uns.
Ja.
Ja, aber du hast immer mal wieder einen Verrückten aus der Zelle gehabt, der dann ein Späßchen mit der Leiche gemacht. Wir haben da zwar die Leiche immer wieder eingewickelt in so einem weißen Tuch, also die lag jetzt in dem weißen
ja.
Tuch eingewickelt da.
Ja.
Aber du hattest immer mal wieder einen Verrückten, der wird sich da hinlegen, auf den Kopf klatschen und ein paar Witze
okay.
machen und
ja.
mit den Füßen spielen und
ja.
keine Ahnung.
Okay.
Man gewöhnt sich.
Ja,
der
ja,
Mensch
klar.
ist ein Gewohnheitstier, und ich kann euch sagen, also es ist unvorstellbar
ja.
an was für Dinge man sich gewinnen kann.
Wahnsinn. Wie ist denn das, wie war denn das mit deiner Verurteilung dann eigentlich? Also du warst ja dann ein Jahr und wie kamst du deiner Verurteilung oder der Prozess, wie lief denn das ab? Das wird da mal noch vielleicht...
Genau, also es war so, dass der Anwalt dann gesagt hat, ja klar, also wir werden das Ding gewinnen, also für eine Telefonnummer weiterreichen, da geht man nicht ins Gefängnis, beziehungsweise wenn der Richter einen schlechten Tag hat, dann werde ich vielleicht mit einer wirklich ganz kleinen Strafe da davon kommen. Und die Polizei hat mir das auch bestätigt. Ich war noch 2-3 Mal in meinem Gefängnis mich noch besuchen und mir auch immer wieder geraten, pass auf, erzähl die Wahrheit so, wie es war und du kommst da auch dann raus. Und so war das, dass ungefähr 2-3 Wochen vor meiner Aussage vor Gericht mein Anwalt mich besuchen kommt und mir sagt, ich solle doch erzählen vor Gericht, dass ich die anderen Mitverhafteten gar nicht kennen würde. Ich bin aus Zufall verhaftet worden, denn da war eine Bar, in der die Party war und nebendran war eine Tankstelle und ich wäre doch auch in die Tankstelle gegangen, um zu tanken. Und als diese Polizisten durch die Gegend gerannt sind und versucht haben, Menschen zu verhaften, bin ich einfach auch mitgerannt, weil das ja auch Zivilpolizisten waren. Ich wusste nicht, was da gerade passiert und wäre eigentlich aus Zufall verhaftet worden. Also irgendeine ganz doofe Geschichte.
Ja.
Und ich sollte das jetzt doch ändern. Ich sollte das vor Gericht auch sagen. Mhm. Und ich habe mich auch gewundert, habe gesagt, ich kann nicht doch jetzt nicht im letzten Moment meine Aussage ändern. Ja. Ich habe das doch schon in der Polizeistation unterschrieben, habe denen doch erzählt, was war. Und er hat gemeint, er hätte sich aber mit der Polizei besprochen und ich sollte das so machen. Und genauso war das. Ich habe ihm dann geglaubt, nach langem Nachdenken geglaubt und vor Gericht das auch so vorgetragen. Und die Polizei, die mich verhaftet hat und die Polizei, die auch mir immer geraten hat, ich soll die Wahrheit sagen, war an dem Tag auch da. Und als ich die Aussage gemacht habe, ich ihnen ins Gesicht geschaut habe, gemerkt habe, dass irgendwas läuft hier gerade falsch.
Okay.
Die mich mit sehr ernstem Blick angeschaut haben. Und trotzdem wusste ich es noch nicht, denn erst 2 Monate danach würde die Polizei kommen und ihre Aussage machen. Und erst lief alles gut. Die ersten 4 Beamten haben mich gar nicht erwähnt. Und dann kam der letzte Beamte, der dann direkt mit seinem Finger auf mich gezeigt hat und gesagt hat, und dieser Herr, der Maxim Klasanovic, wir konnten ihn bis jetzt gar nicht so einstufen, wo er hier mit den anderen Leuten eigentlich was zu tun hat. Also das Eigenartige ist, dass die Polizei hat nie diese Telefonnummer erwähnt. Steht auch in keinem meinem Urteil oder diesem Bericht, dass ich eine Telefonnummer weitergeleitet habe. Mhm. Sondern was sie gesagt haben ist, dass ich die anderen kennen würde und dass ich vor Gericht gelogen habe und dass sie sich nicht erklären können, wieso ich hier so einen Mist erzähle.
Ja.
Ne? Denn ich kenne die sehr wohl und ich war da mit an dieser Party. Ja. Und so habe ich erfahren an dem Tag, dass mein Anwalt mich erstmal belogen hat.
Okay.
Und dann kam es wieder zurück ins Gefängnis und dann zum Urteil. Am Tag des Urteils war mein Anwalt gar nicht dabei. Der ist jetzt gar nicht aufgetaucht.
Okay.
Und wir wurden alle zu 13 Jahren verurteilt. Ich auch. Viele fragen mich, wie hast du dich danach gefühlt? Also ich habe 2 Stunden lang gar nichts gefühlt.
Ja.
Ich war gefühlslos und gedankenlos.
Ja,
war nichts. Und man hat mir dann geraten, erst ich soll weiter vor die nächste Instanz gehen. Alle anderen Gefangenen im Gefängnis haben gesagt, mach weiter, lass dir das nicht gefallen, hol dir einen neuen Anwalt. Der alte Anwalt kam auch, dann irgendwann mal nach 2 Wochen, hat mir erzählt, dass es ihm leid tut, irgendwas ist schiefgelaufen und anscheinend hätte doch jemand dem Richter geheime Beweise zugesteckt.
Okay.
Aber ich wusste ja, dass er mich belogen hat, dadurch, dass das mit der Polizei nicht gestimmt hat. Ich habe ihm dann nur gesagt, ich möchte ihn nie wiedersehen. Das Geld, das er leider Gottes hatte und heute auch noch hat, waren noch 52.000 Euro
Wahnsinn.
Plus eine Uhrsammlung. Ich hatte 2 Motorräder, einen Wagen.
Ja.
Er hat das alles damals erstmal sozusagen aufbewahrt, um der Polizei vorzukommen, damit sie nicht das einfrieren lassen würden, würde er sich darum kümmern sozusagen.
Also quasi da auch schon verarscht worden. Schon.
Genau, also ich habe auch von dem Geld, das später dann meine Mutter zurückgefordert hat, die kam dann her nach Thailand gereist und ich habe sie dann mit einer ehrenamtlichen Gefangenenbetreuerin der deutschen Botschaft hingeschickt, das Geld zu holen und da Druck zu machen und er hat ihr dann 3.000 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, dass sie froh sein kann, denn er hat das Geld, das er hatte und alles, was ich hatte, benutzt, um mich hier auf diese 13 Jahre runterzubekommen. Er hat gemeint, ich wäre sonst mit einer lebenslangen Strafe verurteilt worden und das heißt, sie hätte mich nie wieder gesehen. Das war seine Aussage. Ich war sogar überrascht, dass er diese 3.000 Euro gezahlt hat, muss ich ehrlich sagen. Niemand hat dran geglaubt, dass er überhaupt was zurückgibt. Und ja, und dann ging es eben nach der Verurteilung, nach 1 Jahr 7 Monaten in Phuket im Gefängnis nach Bangkok.
Okay. Aber ich meine, da verliert man doch auch den Glauben an die Menschheit, oder nicht? Also ich meine, man muss sich das vorstellen, wir sind in Thailand, man hat ja keine Macht. Man ist ja da wirklich nur der Europäer, oder? Man denkt sich, okay, wem kann man noch trauen, oder?
Ja, es war halt so, dass wir waren ungefähr 50 Ausländer in Phuket und jeder hat sein Geld verloren. Viele auch in hunderte Tausend von Euro. Also bei mir ging es ja, wenn ich alles zusammenzähle, auch in die sechsstellige Zahl. Aber von den, sage ich jetzt mal, 50, die da waren, in den 1 Jahr 7 Monaten haben alle ihren Fall verloren. Ja. Da war nur einer dabei, der einen Anwalt hatte, weil ein Anwalt, der umsonst war, weil er sich keinen Anwalt leisten konnte, ein Rumäne, der hatte kein Geld und niemanden. Also hat ihm der Staat einen Anwalt gegeben und tatsächlich hat der Rumäne seinen Fall gewonnen.
Wahnsinn.
Aber alle anderen, die wirklich viel Geld ausgegeben haben, sehr, sehr viel Geld für irgendwelche Top-Anwälte, haben alle verloren und ihr Geld auch mit.
Ja. Wahnsinn. Mhm. Unvorstellbar.
Ja, man hat immer im Gefängnis gesagt, dass wir Gefangenen haben gesagt, die Anwälte sind größere Kriminelle als wir.
Ja, klar. Drin. Aber dem passiert natürlich nichts.
Genau.
Mhm. Und ich glaube auch, Drogendelikt oder was ist ja, glaube ich, mit das größte oder Strafe in Thailand, so wie ich mal gelesen habe, oder? Wie?
Genau. In Thailand sieht man die Drogen als Pest an, sozusagen. Mhm. Tatsächlich sind die Thailänder auch ein Volk, das sehr schnell zu so einer Abhängigkeit findet und auch schon sehr schlimme Taten gemacht haben, um an diese Drogen ranzukommen. Und deshalb ist es auch so gefährlich, in Thailand mit Drogen zu tun zu haben, weil die Leute, die halt nichts mit Drogen zu tun haben, die wollen ihre Kinder schützen. Und also ich kann das schon verstehen.
Ja. Okay, und wie war es dann in Bangkok? Weil du gesagt hast, es ist ja noch viel schlimmer gewesen, wo du angekommen bist. Wie lief es dort ab dann?
Also in Bangkok, dadurch, dass ich dann der einzige Weiße war, der einzige Ausländer in einem Gefängnis von 850 Leuten, manchmal 900, und ich eben all die Jahre der einzige Weiße war, unter 800 Thailändern und 20 oder 30 Afrikanern aus Nigeria.
Okay.
Und ich am Anfang erst mit den Nigerianern ein bisschen zu tun hatte, weil sie auch Englisch sprachen und ich dann mit ihnen gegessen habe an ihrem Platz. Aber dadurch, dass die Afrikaner ein sehr streitsüchtiges Volk waren, also die Nigerianer, und sie sich gegenseitig jeden Tag da in den Hals gegangen sind, habe ich mich dann auch von denen abgespaltet und begann sofort die Sprache zu perfektionieren. Das heißt, ich habe mir das Lesen und Schreiben selber beigebracht in der Zelle, die Buchstaben durchgenommen und beziehungsweise diese Zeichen, die sie haben. Und ich konnte auch schon nach 3-4 Wochen die ersten Schilder lesen.
Okay.
Und irgendwann mal konnte ich auch sprechen. Ich habe schon sehr viel Fitnesserfahrung in Phuket sammeln können und so begann ich auch in Bangkok sofort mein Training fortzusetzen und ich hatte dann auch recht schnell eine Gruppe von 10, 15, manchmal 20 Thailänder um mich herum, die alle auf meine Art und Weise trainieren wollten und so hat man mich recht schnell zum Coach genannt, die haben immer Coach gesagt.
Ja.
Es gab in Bangkok erst keine Bücher. Mhm. Ich habe nämlich die Liebe zu den Büchern auf Phuket entdeckt, wo jeder weiße Ausländer ein paar Bücher hatte und ich dann auch auf englischer Sprache und ich dann innerhalb kürzester Zeit über 100 Bücher gelesen habe.
Wahnsinn, ja.
Und in Bangkok gab es die aber nicht. Und durch einen Wärter, der bestechlich war, über den hat man alles besorgen können, kam ich dann an Bücher ran. Der hat sich nämlich in den anderen Gefängnisgebäuden umgeschaut und hat dort gesucht und mir dann, ja, man kann sagen, alle zwei Wochen eine Tüte volle Bücher verkauft.
Okay.
Irgendwann mal hatte ich auch da 100 plus und wusste nicht mehr wohin. Ja. Ich hatte den Kartons irgendwo verpackt und die Thailänder haben schon angefangen, diese Bücher, die Seiten von den Büchern als Papier für ihr Tabak zu benutzen. Und dann konnte ich keine Bücher mehr annehmen und der Wärter meinte dann, er würde mir einen Raum besorgen, wo ich diese Bücher verstauen könnte.
Mhm.
Und auch wieder für einen Preis natürlich. Und dann habe ich auch ein kleines Regal bekommen, beziehungsweise dann war es auch mal ein größeres Regal. Und tatsächlich konnte ich all die Bücher schön sortieren. Und dann kamen auch die Thailänder und haben ihre Bücher dazu gemacht. Und so war die erste Bibliothek, kann man sagen, geboren in diesem ganzen Gefängnis, das aus 12 kleinen Gefängnissen bestand, also 12 Gebäuden.
Mhm.
Und dieses Gebäude 7, in dem ich war, wir hatten dann so die erste Bibliothek. Dann habe ich auch so eine Art Tauschbörse mit anderen angefangen. Ich hatte meine Fitnessklasse.
Wahnsinn.
Ja, und so ging es weiter, dadurch, dass ich eine Hoffnung nach der anderen verloren habe, da früher rauszukommen, ich dann immer wieder neue Sachen übernommen habe von anderen Gefangenen. Dann ich habe in einer Kampfsportschule erst als Schüler angefangen und dann habe ich, als mein Lehrer dann entlassen wurde, die Handschuhen und die Pratzen übernommen und dann war ich der Coach auf einmal, der Muay Thai Trainer und ich habe auch später eine kleine Kirche mit den Nigerianern gegründet.
Wahnsinn, okay.
Wir hatten auch in diesem gleichen Abstellraum, wo wir die Bücher hatten, haben wir dann das ganze Sonntag so ein bisschen als Kirche benutzt und haben dann auch von irgendwelchen christlichen Organisationen Bibeln geschenkt bekommen und, und Hymnen zu singen. Und die Nigerianer waren gut im Trommeln und das war jeden Sonntag ein Erlebnis, das wir da sehr schön vorbereitet haben mit einem richtigen, also einer von uns hat dann gepredigt sozusagen, aber eine richtig vorbereitete Predigt und so kam es, dass ich dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt das Wort Gottes gepredigt habe.
Okay, hast du da schon den Bezug davor irgendwie oder ist es dann alles erst im Gefängnis entstanden quasi?
Nee, tatsächlich ist das alles im Gefängnis entstanden. Also meine Eltern sind Christen, aber ich habe nie wirklich mit denen eine Kirche besucht oder irgendeinen Zugang zum Christentum gehabt, sondern das hat sich schon alles im Gefängnis entwickelt.
Ja. Okay, Wahnsinn. Training, hast du ja gesagt, war ja ein großes Thema. Ich meine, Thai-Boxen ist ja dort, denke ich, ziemlich bekannt, ist ja der Nationalsport. Ich selber kenne es auch, ich war öfters dort trainieren. Wie ist es dort? Hast du da viel trainiert oder hast du dann wirklich stundenlang mit denen dort trainiert, so Thai-Box-mäßig, um dich einfach auszupowern für deinen Kopf? Oder wie war das da so?
Also am Anfang habe ich trainiert, um einfach diesen Stil zu lernen. Das sah sehr elegant aus. Die Thailänder sind ja ein Volk, die verlieren nicht die Geduld oder sie versuchen immer auf eine sehr ruhige Art und trotzdem hochgefährliche Art diesen Kampfsport auszuführen.
Ja.
Es ist so, dass das mich am meisten angezogen hat und ich dann irgendwann mal, als ich dann auch übernommen habe als Trainer, herausgefordert wurde, gerade von denen, die neu kamen. Wir hatten ja jede Woche Neuankömmlinge.
Mhm.
Und das erste Mal, als mich einer herausgefordert hat, war das so, dass das ein Ex-Champion war von einem Stadion in Bangkok.
Ja.
Und er sehr bekannt war, er kam rein und das halbe Gebäude kannte ihn, sind alle um ihn herum geschwirrt. Und dann, als sie ihm erzählt haben, dass ich der Trainer war, hat er mich angegrinst, angeschaut und zwei, drei Tage später kam er auch und hat mich herausgefordert, okay. Gesagt, wir sollten doch zusammen kämpfen, und ich habe aber gleich erstmal abgelehnt, weil es für mich kein Ding war, da jetzt zu kämpfen. Vor allem waren da, gab es da auch schon Kämpfe, aber das waren Kämpfe, die auch auf Wetten basiert waren. Okay. Man hat dann aus verschiedenen Gangs Kämpfer gehabt und man hat dann Zigaretten benutzt, das war unsere Währung. Und so einen Kampf sollte ich führen, und ich habe aber abgelehnt. Vor allem auch, weil er nicht so aussah wie die anderen Thais, die von Drogen gekennzeichnet waren und sehr dünn gebaut. Er war im Gegenteil sehr muskulös gebaut, und er hatte so einen irren Blick, hatte einen Motorradunfall. Ihm hat irgendwie ein Stück vom Schädel gefehlt, das war so eingequetscht, und er hatte immer so glasige Augen, tätowiert bis zu den Ohren. Und sein ganzer Körper war tätowiert, und er sah einfach nicht danach aus, als ob man den jetzt herausfordern wolle. Und plus, er war ein bekannter Champion. Okay. Zwar war er schon ein paar Jahre älter als ich, aber er war trotzdem ein Champ, und er war sehr fit und er hat trainiert. Er war von dem Moment dann, als er aus der Zelle rausgegangen ist, genau wie ich, aber immer im Training.
Ja. Ja, es ist schon Wahnsinn, die Thailänder, wie die trainieren. Also ich war auch ab und zu dort trainieren in Thailand, Thai-Boxen. Es sind halt auf einem ganz anderen Niveau, das ist halt. Und die sind wirklich so robust gefühlt auch. Also wir haben auch da mit Bambus trainiert auf den Schienbeinen, damit die taub werden. Aber ich habe das Gefühl, die Thailänder spüren keinen Schmerz zum Teil. Also, und wie du auch schon sagst, die haben diesen Blick, die sind straight. Und ich glaube, ich kann mir da gut vorstellen, wie du dich da gefühlt hast, wenn du einen siehst, der wirklich fit ist. Ja, Wahnsinn.
Ja, also ich habe zu der Zeit dann natürlich schon auch dieses Schmerzgefühl schon verloren gehabt. Ja. Also das Schienbein, das wird ja so täglich belastet und trainiert, dass du diese feinen Nerven schon gar nicht mehr hast. Und das heißt, ich habe dann irgendwann mal doch gegen ihn kämpfen müssen, weil ich in einer Gang war, in diese Gang reingeschlittert bin, weil mein Freund, der mit mir trainiert hat, in meinem Fitnessteam war. Er wurde befördert als Gang-Chef, Boss, weil der Chef von dieser Gang entlassen wurde. Er wurde neuer Boss, und er hat mich automatisch zu dieser Gang sozusagen reingeholt, und da gab es auch keine Widerrede. Und ich fand das, obwohl ich jahrelang dagegen war, dann auch okay. Es war... Und bei Bandenkämpfen war ich auch nie derjenige, der jemanden jetzt wirklich ins Gesicht geschlagen hat. Ich war eher derjenige, der die Leute zu Boden gedrückt hat und gesagt hat, die sollen da liegen bleiben. Und als es aber dann mal eine Auseinandersetzung gab zwischen der Gang, in der ich war, und der Gang von diesem Typen, den ich jetzt kämpfen sollte, hieß es, dass meine Gang würde Gesicht verlieren, wenn ich das nicht machen würde. Okay. In Thailand Gesichtsverlust war oder ist heute bestimmt noch eine große Sache. Und ich wurde gebeten, ich soll das machen. Mhm. Und ich würde ihn doch bekommen und ich soll mir keine Sorgen machen.
Ja.
Und so war das. Es war ein Samstag. Wir haben dann immer mehr Freiraum am Wochenende, denn dann sind unsere Wärter nicht da, sondern nur am Wochenende werden die Wärter ausgetauscht. Okay. Wir bekommen irgendwelche wildfremden Wärter immer am Wochenende. Und die saßen immer nur in ihren Büros und haben sich massieren lassen, Fernsehen geschaut, und die haben nie beachtet, was wir da machen. Und so hat man sich in diesem Hof einen kleinen Eck ausgesucht, und dann kam es zu diesem ersten Kampf. Da habe ich auch gemerkt, um wie viel es auch ging, weil da kam tütenweise Zigarettenschachteln angebracht. Und
Wahnsinn.
Ja, ich habe, komischerweise, er heißt Ramba, und ich habe gegen Ramba dann an diesem Tag, glaube ich, 10 Minuten ausgehalten.
Okay.
Er hat seine Hände fast gar nicht benutzt, sondern nur mit seinem Schienbein gegen meine Oberschenkel geklopft und mich manchmal an den Rippen erwischt und mit seinem Fuß mich direkt ins Solarplexus geschlagen, sodass ich ihn nach 10 Minuten... Ich kam, glaube ich, auch gar nicht mehr vom Boden hoch, weil mein Oberschenkel war komplett
das
durch.
Ja, ist irgendwann vorbei,
Und ich habe ihm schon ein paar zurückgegeben. Es ist nicht so, dass ich nur kassiert habe. Also er hat da schon gemerkt, dass ich natürlich nicht ganz mich hier verprügeln lasse. Aber er war besser.
Ja.
Und als meine Gang dann auch diese Zigaretten verloren hat und es mir auch leid hat, kam dieser Freund von mir und der hat mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, dass wir kriegen den noch. Ich würde den trotzdem noch besiegen.
Okay.
An dem Moment habe ich nicht mehr über einen zweiten Kampf nachgedacht. Aber ich sollte morgen gleich mit Training beginnen und ich sollte doch mehr meine Hände benutzen, dadurch, dass meine Hände doch stärker waren als seine. Er hat seine Hände nie benutzt, nur die Füße. Und ich dann am nächsten Tag das Training begonnen habe und am nächsten Samstag wieder gegen ihn angetreten bin und tatsächlich mehr meine Hände benutzt habe und darauf fokussiert war, ihn so schnell wie möglich so viele Schläge zu verpassen, wie es nur geht, ihn da ein bisschen zu überraschen. Und dieser Kampf ging auch länger. Das Problem war, dass er, ich habe da wirklich gut angefangen, aber er hat sich dann dagegen gewehrt. Und irgendwann mal war ich in so einem hohen Adrenalinspiegel, dass ich gesagt habe, ich habe meine Arme nach oben gestreckt und ihm mich sozusagen schlagen lassen. Mhm. Und habe ihm immer gezeigt, auf welcher Seite er mich doch jetzt schlagen soll, auf welche Rippen.
Ja.
Dabei immer mein Oberkörper angespannt und so ein Adrenalin gehabt, dass ich ihn nicht mehr gespürt habe. Ich habe die Schläge tatsächlich nicht mehr gespürt.
Okay.
Und ihm dann aber, nachdem er mir eine gegeben hat oder zwei, ihm dann eine verpasst habe und gezeigt habe, ich bin noch da.
Okay.
Und dann hat man diesen Kampf unterbrochen, denn er ging viel zu lange. Und die Wärter, die waren alle schon auf der Lauer und haben gemerkt, irgendwas passiert da. Und so hat man das unterbrochen. Und ich war mir sicher, ich habe diesen Kampf gewonnen, weil ich habe doch den anderen gezeigt, dass ich hier mich schlagen lasse. Hat mir doch nichts ausgemacht. Yeah. Und dann haben sie diesen Kampf für unentschieden ausgesprochen.
Okay.
Aus einem Grund, es waren zwei Gefangenen da, die haben die Schläge gezählt.
Ach so, und tatsächlich das, wirklich so?
Genau.
Okay.
Und ich wusste das nicht.
Yeah.
Ich habe, also es war einer von der Gang von denen und einer von unserer Gang. Und ich habe das nie erklärt bekommen, dass da...
Okay, Wahnsinn, ne?
Und so wurde das zu einem Unentschieden ausgesprochen. Und aber keine Sorge, ich würde ihn doch kriegen.
Yeah.
Und ich war mir auch sicher an dem Tag, dass ich werde ihn bekommen. Und da habe ich weiter trainiert eine ganze Woche. Das war immer sehr witzig. Die Teilnehmer aus meiner Gang würden dann immer die anderen verscheuchen, dass ich da genug Platz habe. Da war immer einer neben mir mit einem Handtuch, der gewedelt hat. Wahnsinn. Einer ist mit einer Flasche Wasser durch die Gegend gelaufen. Und also ich sollte da trainieren jeden Tag. Und bei dem Unentschieden hat auch keiner seinen Wetteinsatz zurückbekommen, sondern das lag dann da.
Okay.
Und dann kam es zu diesem dritten Kampf und ich wieder recht schnell wie so ein Tier über ihn gefallen.
Ja.
Das heißt nämlich, eben diese Thailänder haben diese Ruhe.
Ja.
Und wenn du deine Füße und Arme nicht gut benutzen kannst, dann werden sie dich mit dieser Ruhe auch fertig
machen. Ja.
Das Problem war, dass ich habe ja täglich trainiert. Also ich war ja kein Neuling.
Ja, ja.
Ich wusste schon, was ich zu tun hatte, nur ich habe eine viel höhere Geschwindigkeit eingeschlagen.
Okay.
Und ich war ihm konditionell überlegen.
Ja.
Und so war das, dass der Cousin von diesem Ramba, der Chef dieser anderen Gang, die Januar hieß, dann diesen Kampf abgebrochen hat. Und ich wurde als Gewinner ausgesprochen. Und so war das, dass viele mir dann um den Hals gerannt sind und gerade die so wenig Geld hatten und trotzdem auf mich gewettet haben, ihr jetzt endlich ihr Geld bekommen haben. Und das war schon ein tolles Gefühl.
Ja, ich glaube.
Ich würde auch gegen Ramba noch einen weiteren Kampf haben, der aber gar nicht lang gehen würde. Und das war aber dann Wochen später.
Ja. Aber es war schon ein Erfolgserlebnis, oder? Wenn ich meine, du hast ja, klar, du hast die Bücherei, du hast diese kleine Gemeinde gegründet, aber ich meine, sowas ist ja auch Anerkennung. Ich meine, das ist der Volkssport, da war ja auch eine gewisse Anerkennung dann, denke ich mal, oder? Die Leute haben dich dann schon anders gesehen, auch du bist ja der Europäer dort und vor allem gewinnst du einen Kampf, das ist ja schon, da haben die dann schon nochmal anders Respekt, oder wahrscheinlich?
Ja, also es waren auch Leute, die waren gegen den Kampf. Gerade der erste Kampf, wo ich verprügelt wurde, meine ganzen Kirchenfreunde, die Nigerianer, haben gesagt, hör auf damit und bist du verrückt und was machst denn du da? Und da war noch ein oder der andere Wärter, die kamen und der ein Wärter kam zu mir und hat gesagt, dass dieser Ramba, der würde mich umbringen hier, wenn ich nicht aufpasse, dass ich hier nicht lebend rauskommen würde, der würde ihn doch kennen und Das Tolle war beim dritten Kampf, als ich gewonnen habe, und dann auch später beim vierten Kampf, waren all die Zweifler auf einmal weg, sondern die waren alle auf meiner Seite. Selbst die Kirchengruppe hat gejubelt und der Wärter, der hat sich bei mir nicht mehr blicken lassen.
Yeah.
Und ich habe auch später erfahren, dass die Wärter am vierten Kampf auch schon Wetten abgeschlossen haben. Es lief alles hinter geschlossenen Türen ab. Und ich war für eine Zeit lang sehr bekannt. Auch in den anderen Gebäuden hat sich drum gesprochen, dass ich den Ramba besiegt habe. Ramba war bangkokweit sehr, sehr bekannt. Später waren wir eigentlich auch gut miteinander. Also wir haben uns in dieser Zeit, wo wir uns bekämpft haben, nicht anschauen können. Ja. Wir waren nicht befreundet und später haben wir uns doch respektiert. Ja.
Wahnsinn, super. Wie lange warst du denn zu der Zeit schon da oder wie war denn das? Du warst ja insgesamt wirklich 8 Jahre. Gab es auch die Möglichkeit, früher rauszukommen oder so? Oder wie ist denn das? Also wie hast du das denn geschafft? Oder wusstest du, okay, ich habe jetzt noch irgendwie 4 Jahre, dann gibt es vielleicht eine Berufung oder was auch immer, dass ich sage, ich komme da raus oder so. Und wie war denn das für dich vom Gefühl her? Ich meine, das ist ja so ein Druck, das Thema, sich wieder zu motivieren, dieses Thema Mindset, das ist ja unvorstellbar. Ich meine, klar, du hast diese Erfolge, aber irgendwann willst du doch trotzdem wieder raus, oder? Wie war denn das da?
Also es war so, dass mir von der deutschen Botschaft dann erklärt wurde, dass ich nach 4 Jahren nach Deutschland überstellt werde.
Okay.
Und so war es auch. Nach 4 Jahren hat man meine ganzen Unterlagen zusammengesucht. Ich wurde, ich weiß nicht, wie oft fotografiert. Ich weiß nicht, wie oft ich immer wieder Fingerabdrücke machen musste. Das Ganze wurde nach Deutschland geschickt. Da wird es von einem Gericht dann erstmal beglaubigt. Und dann kam es wieder zurück und nochmal von den Thailändern abgezeichnet zu werden. Und so hat sich das Ganze über 18 Monate, 1,5 Jahre in die Länge gezogen.
Mhm.
Es war dann August, nachdem ich 5,5 Jahre saß. Und die Botschaft kam, hat mir dann gratuliert und wir haben Fotos gemacht mit ein paar Wärtern und ich würde im Oktober abgeholt werden von 2 Polizisten aus Freiburg. Und ja, ich weiß noch genau, als ich an dem Tag zurück in die Zelle kam, ich habe ja gestrahlt und Wochen danach auch, mir ging es ja unglaublich gut, ich gehe endlich nach Hause nach 5,5 Jahren.
Wahnsinn.
Und dann im September, im folgenden Monat, kam diese ehrenamtlichen Gefangenenbetreuerin, die mich da auch jahrelang alle 2 Monate bzw. alle 2 Wochen besucht hat. Sie kam und hat mir dann die Nachricht mitgebracht, dass ich doch nicht gehen würde. Dass ich jetzt in letzter Sekunde eine Absage bekommen hätte und keiner wusste, was das bedeutet, keiner wusste, wieso.
Mhm.
Es hat dann 3 Monate gedauert, bis man herausgefunden hat, dass sich ein Gesetz geändert hat und ich und ein weiterer Ausländer in Thailand die ersten 2 wären, die unter diese neue Gesetzesänderung fallen.
Okay.
Und ja, ich saß 5,5 Jahre, dachte, ich gehe nach Hause. Innerhalb von 2 Wochen waren jetzt übrig, dass ich nach Hause gehe. Und dann hieß es, ich habe noch 7,5 Jahre vor mir.
7,5 Jahre noch?
Ja, weil ich saß 5,5 und hatte noch 7,5. Denn ich wusste ja zu der Zeit nicht, dass es später eine Amnestie wird, die mich dann rausholt.
Okay.
Sondern zu dem Zeitpunkt waren es noch 7,5 Jahre.
Und wie ist das für dich gewesen? Ich meine, vom Gefühl her, wie mit dem Druck umzugehen, es ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Also mehr wie ins Gesicht, kann man ja eigentlich sagen, oder?
Ja, da begann eigentlich dann mein nächster Wandel, mein nächster Schritt nach, kann ich sagen, nach oben. Denn es war in dem tiefsten Loch, wo ich die Nachricht bekommen habe und diesen Monate Wartezeit, bis ich es bestätigt hat, ich gehe jetzt doch nicht nach Hause, gab es einen Herrn aus Nepal, der in einem Mönchsgewand am Flughafen erwischt wurde mit einer Tasche voll Haschisch.
Okay.
Dieser Herr hat durch seine Art und Weise dir durch Meditieren und Atemtechniken da angewandt hat, sich in so eine unglaubliche, schöne Weise geändert als Mensch, dass er mir an diesem einen Tag mich angeschaut hat und mir geraten hat, ich soll doch mal richtig durchatmen.
Okay.
Und ich habe ihn nur angeschaut, ich habe gesagt, was will er von mir, ich atme doch. Er hat gemeint, nein, ich soll mal richtig tief Luft holen, mal diese Luft anhalten und dann erst ausatmen und lange ausatmen und mal diese Ruhe am Ende genießen.
Ja, okay.
Und dadurch, dass er sich auf so eine tolle Art und Weise in diesem Gefängnis geändert hat, habe ich das einfach mal nachgemacht, diese fünf tiefen Atemzüge ihm befolgt. Und ich hatte das erste Mal so ein kurzes Gefühl von Ruhe, das heißt von bisschen Leichtigkeit, bisschen mal diesen Kopf, diese Autobahn, die ich mir da in diesen letzten Monaten schon wieder aufgebaut habe, durch das Nichtwissen,
ja,
durch dieses auf einmal nicht nach Hause gehen,
ja,
denn das, der viele Sport, den ich da gemacht habe, das Bücherlesen, auch diese Kampfsportschule, all das hat mir schon geholfen. Ich habe ja eine gewisse, ja, Routine gehabt und es war jetzt nicht viel Grund, mir der ewigen Kopf zu machen. Mhm. Aber in dieser schwierigen Zeit, wo dann auf einmal hieß, ich gehe jetzt doch nicht nach Deutschland, da hat mir dieses Atmen, das er mir gezeigt hat, das erste Mal helfen können.
Okay.
Und dann habe ich ihn gefragt, ob das, was er da morgens tut, in diesem Schneidersitz immer da sitzt. Ich wusste nicht genau, was er da tut, ob er da betet oder ob er nicht schlafen kann. Ich war mir nicht sicher, mhm, ob das aber der Grund ist, wieso der so ruhig und, ja, mit so einem Bewusstsein aus Sicherheit hier neben mir sitzt. Und weil er saß ja 24 Stunden, kann man sagen, neben mir.
Ja.
Du verbringst mehr Zeit mit so einem Menschen als wahrscheinlich in einer Ehe mit deiner Ehepartnerin.
Ja.
Also er konnte mir nichts vorspielen. Ich, ja, wusste, dass da was ist,
okay,
was er weiß. Und er hat doch gemeint, ja, komm doch mit am nächsten Morgen und wir setzen uns zusammen hin. Ja, und das war so die Anfangszeit von meinem Versuchen zu meditieren,
mhm,
das am Anfang gar nicht geklappt hat. Ich habe das 5 Minuten ausgehalten, da war nichts von dem, was er mir da erklärt hat. Ich solle nur atmen und auf die Atmung Acht geben und Gedanken immer wieder abschalten. Das war nicht möglich.
Ja.
Bei mir war so eine Achterbahn, eine Autobahn, wenn ich es vergleiche, da lief jetzt eine 250 km/h Gedankenkette in mir rum. Da war nichts mit Atmen und Nichtdenken.
Ja.
Und ich habe es auch abgebrochen an diesem ersten Tag, glaubend, ich wäre Christ, das hat was mit dem Buddhismus zu tun, glaubend, ich wäre kein Asiate, das wäre nichts für uns. Und so habe ich an diesem Tag die Zelle verlassen und trotzdem hatte ich das Gefühl, irgendwie wäre was anders. War ganz komisch. So,
okay.
Ich habe an dem Tag den Himmel angeschaut draußen, ne, die Wände, Stacheldraht, blauer Himmel, immer gleiches Bild. Aber es hat sich irgendwas anders angefühlt,
yeah,
als ob dieser Tag so ein bisschen sich anders angefühlt hat. Ja?
Mhm.
So war das, dass ich mich am nächsten Morgen wieder hingesetzt habe und das wieder versucht habe und wieder nur 5 Minuten ausgehalten habe und gemerkt habe, also da mal 1-2 Sekunden Ruhe zu bekommen, ist recht schwierig.
Ja.
Und trotzdem, ich habe nicht aufgegeben, auch diese Atemtechniken, die er mir gezeigt hat, ich habe das immer wieder tagsüber versucht anzuwenden und gemerkt, dass diese Abstände, diese Sekunden, die ich hinbekomme, anfangen zu wachsen.
Mhm.
Dass da doch dieses Ruhige im Menschen trainierbar ist.
Ja.
Man kann das auch trainieren, wie ich auch vorhin beim Kampfsport oder beim Fitness. Man kann mit einer gewissen Technik anfangen, diese Ruhepausen in sich zu verlängern.
Okay.
Und so begann ich zu forschen. Mein Freund, der neben mir lag, der Nepalese, der wurde dann auch entlassen.
Mhm.
Und ich habe aber trotzdem weitergemacht. Ich habe nicht aufgehört. Irgendwann mal saß ich 1/2 Stunde schon im Schneidersitz und irgendwann mal saß ich 45 Minuten. Ich habe das Meditieren erlernen können,
mhm,
obwohl es sehr schwierig war mit 60, 65, manchmal 70 Leuten auf 60 Quadratmeter. Und trotzdem habe ich meinen Körper so antrainiert, um 4 Uhr morgens, wenn die anderen noch geschlafen haben, dass ich einfach da saß und atmen konnte. Und ich habe das auch nur aus einem Grund gemacht, denn ich wusste, irgendwas passiert hier mit mir. Als erstes waren es die Träume, wo ich gemerkt habe, dass ich dass ich ganz anders träume, die Geschichten, die da vorkommen, von den Albträumen weggekommen bin und auf einmal in normale Träume, und dann später wurde ich auf einmal jemand, der andere Menschen belehrt in meinen Träumen, und irgendwann mal kamen auch andere Gefangene auf mich zu und haben gesagt, also irgendwie hast du dich geändert und du strahlst so eine Ruhe aus, aber ich wusste das ja, dass dieser Kopfmensch, diese Autobahn immer mehr, ja, sich veränderte, zu einer 120er, zu einer 100er, zu einer 80er Zone, und dass da etwas anderes aufstieg.
Ja.
Und so hatte ich dann auch die Erkenntnis, dass ich eigentlich einen Kopf besitze, aber auch ein Bewusstsein habe, und dass das, was ich eigentlich möchte, ist, das Bewusstsein zu besuchen und den Kopf immer mehr, ja, nur dann zu benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche.
Ja.
Und so habe ich jahrelang damit verbracht, um Techniken, um Tricks, ich habe das hier jahrelang meine Tricks genannt, sage ich auch heute gerne noch, die als erstes erstmal sekundenweise dich aus diesem Kopf holen und genauso gut sekundenweise sofort das Bewusstsein aktivieren. Denn wenn du bei dem einen rauskommst, schlitterst du in das andere hinein. Und wenn du es erlernst, Bewusstsein mit deiner Atmung zu verbinden, das heißt gleichzeitig noch zu atmen, dann merkst du recht schnell, was es mit dir tut, nämlich dieses Zeug im Kopf erstmal zu verändern, dass es leichter wird, dass es nicht dein Leben bestimmt, sondern dass du immer mehr anfängst, die Macht zu entnehmen, sozusagen, dass du vielleicht ein Mensch wie ich damals in der Zelle, getrieben von meinen Gedanken, von diesem Glauben, was da alles erzählt wird, dass das auch alles so ist, und dadurch auch emotional werde, was ich vielleicht gar nicht möchte, und dass es eine Produktion von meiner Gedankenwelt ist, eigentlich nichts von dem, was ich tief in meinem Herzen manchmal möchte, ne? Und als ich da angefangen habe, die Macht dort entnehmen zu lernen und dem Bewusstsein, meinem Selbst erkannt, meiner Person, die ja eigentlich immer Zuversicht ausstrahlt, immer Vergewissheit, alles wird gut, mach dir keine Sorgen, egal was ist, es wird gut, da ist immer ein Ausweg, und du hast doch das Wissen, du hast die Kraft, du wirst das doch locker meistern. Dieses Bewusstsein hat immer diese Infos mir schicken können, und ich wollte natürlich mehr und mehr davon.
Ich meine, warst wie süchtig quasi dann davon. Also ich meine, ist ja wirklich, du bist ja dann wie in einer eigenen Welt gewesen, oder? Wie ich das jetzt gerade so verstehe, quasi, dass du da sitzt, meditierst und du bist wirklich für dich in deiner Welt quasi, oder? Und drumherum ist einfach ausgeblendet, oder?
Das kann das Bewusstsein sehr gut. Also es kann dich zu deinem inneren Zuhause führen. Es zeigt dir, dass du etwas besitzt, wo du immer hinkehren kannst. Ja. Das ist so eine absolute Sicherheit, eine Kraftquelle. Und deshalb ist ja auch so spannend, dass die Menschen schon vor Hunderten von Jahren diesen Satz, in der Ruhe liegt die Kraft, gerne sagen wollen. Ja. Weil ich habe das so für mich entdeckt. Ich habe mich gespalten zwischen dem Menschen, der diesen Kopf mit sich mitschleppt, und zwischen dem Menschen, der hinter der Ruhe sich genießen kann. Ja. Wieder diesen Genießer erwecken und ihn eben, das macht ja das Bewusstsein, es trainiert deine Sinne, es schärft die, und dann ist Leben auch eine andere Qualität. Ja. Es egal, was du gerade machst, ob du jemandem zuhörst aus dem Bewusstsein, ob du gerade isst bewusst oder ob du selber sprichst, es kommt immer in einer wunderschönen Form, wenn Bewusstsein gestärkt und Bewusstsein entwickelt wurde. Anstatt dass man von seinem Kopf getrieben ist und da diese Tausenden von Möglichkeiten, die der Kopf einem da präsentiert, anstatt dass man eben zum Bewusstsein geht und das Bewusstsein immer die Herzenssprache oder das Herzensgehör oder beziehungsweise, dass du auch dir die Zeit nimmst und mal das wertschätzt, was du gerade isst, und dir mal mit Genuss dein Mahl zu dir nimmst. Also ich habe das erkannt recht schnell und mein Gefängnis, meine Zelle hat sich genauso schnell auch geändert und auch die Leute um mich herum. Ich habe dann im letzten Jahr von den Thailändern wurde ich gebeten, eine Yoga-Klasse aufzubauen, denn ich habe dann auch irgendwann mal zum Yoga gefunden,
okay,
durch eine Zeitschrift, die aus einem anderen Gebäude kam. Für mich war das eigentlich nur ein Trick. Es war mir nicht bewusst, dass das so gesund für den Körper ist. Für mich war das reine geistige Arbeit, dass eine Dehnung dich auch aus dem Kopf rausbringt.
Okay.
Dass einfach, selbst wenn ich meinen Finger dehnen würde, dass diese Dehnung, wenn ich die jetzt mit meiner Atmung verbinde, einfach ein guter Trick ist, da sekundenweise aus dem Kopf zu kommen. Und wenn ich sekundenweise sage, ist, weil die wenigsten Menschen auf dieser Welt können 10 Sekunden Bewusstsein halten.
Ja.
Das ist nur einem möglich, der schon gewisse Tricks kennt, der schon weiß, was er anzuwenden braucht, um einfach mal 10 Sekunden pure Wohlseligkeit oder Wohlgefühle zu spüren. Und das ist auch das Faszinierende am Bewusstsein. Es strahlt immer ein Gefühl aus. Es ist nicht gefühlslos, sondern Bewusstsein beginnt immer innerhalb von Sekunden, wenn du das Atmen im Bewusstsein erlernst, ein Wohl zu kribbeln. Und aus diesem Wohl kannst du Glück steigern, ein richtiges Glücksgefühl. Also es kann richtig intensiv gehen bis zu einem großen Liebesgefühl. Manchmal kommen dir Tage vor, du könntest die ganze Welt umarmen. So intensiv kann man das erleben. Und ich sage hier auch immer zu meinen Leuten, Leute, es ist ein Training. Ich habe das auch so verbunden wie damals mein Fitnesstraining oder mein Kampfsporttraining. Hier ist es halt mentales Training. Mhm. Und du kannst hier die Stufen nach oben klettern von Tag 1. Also du musst hier keine Monate lang in einer Zelle verbringen, geschweige denn Jahre. Was hier den Menschen ermöglicht wird, ist von dem ersten Tag an, wenn sie Mentaltraining anwenden, sofort was zu spüren.
Okay.
Denn Bewusstsein strahlt innerhalb von Sekunden etwas aus.
Ja.
Und deshalb ist eine gewisse Technik wichtig. Ich bin froh, dass ich zu diesem 5 bis 10 Sekunden Meditationsweg gefunden habe, denn das ist diese leichterer Zugang zu dieser Welt, die jeder Mensch trägt, also dieser Bewusstseinswelt, anstatt dass man jemand sagt, du setz dich halt hin und meditier mal eine halbe Stunde. Ich glaube, die meisten Menschen würden aufgeben, weil es einfach sehr schwierig ist. Aber 5 bis 10 Sekunden kann man innerhalb von Tagen erreichen und dann baut sich das Ganze auf. Du wirst sofort die Veränderung spüren, du wirst die Lust fühlen und sagen, mein Gott, ich möchte mehr von diesem, was in mir lebt, von diesem Selbst.
Ne? Ja.
Und ich kann dir sagen, Kevin, es gibt nichts Schöneres, als die Kraft aus sich zu entdecken und aus sich zu schöpfen, denn das sind Gegenden und Orte, da kommt kein Arzt dran, da kommen keine Pillen, da kann dir nichts so schnell helfen, dein Leben wieder zurück in deine Hand zu nehmen und dich auf so wundersame Weise zu entwickeln, zu entfalten, als eben das, was schon in dir lebt. Und ich bin auch deshalb heute, genauso wie vor Jahren, als ich in der Zelle war, immer noch sehr hinter diesem Weg und immer noch weiter am Entwickeln, am Schauen, wie schnell kriege ich jetzt vor allem auch andere Menschen.
Wahnsinn, dahin. Also wirklich, das habe ich ja auch damals gesehen. Ich habe es ja auch dich über ein Video gesehen und habe die Ruhe von dir und deine Ausstrahlung, auch deine Körperhaltung, wie du jetzt da sitzt und deine ruhige Stimme und deine Gestiken, das zeigt einfach, dass du wirklich rein und clean und wirklich on point bist, wenn man so sagen darf. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, es ist, glaube ich, für jeden Menschen, wir sind so einem Instagram hier, die Stars immer von Medien umgeben, WhatsApp, Nachrichten und so weiter. Und wirklich mal diese Ruhe für sich selbst zu finden, ist, glaube ich, wirklich eine große Kunst. Und du machst es ja auch Kurse, du bietest ja Kurse an mittlerweile, was sehr interessant ist. Und ich habe wirklich den größten Respekt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, die Geschichte war schon wirklich absolut Hammer. Und würdest du es noch, vielleicht können wir mal zum Abschluss sagen, dass es, ich habe ja auch dein Buch, also wir können auch über dein Buch noch kurz was sagen, aber für dich wirklich auch eine Erlösung war, irgendwie in einem Gefängnis oder was, zu sagen, okay, du warst 8 Jahre dort, aber hast dann irgendwie zu dir gefunden oder was, so wie es ja auch da heißt in deinem Buch. Ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir quasi.
Genau, Kevin. Also ich denke ja heute nicht, dass ich ins Gefängnis gegangen bin, um bestraft zu werden. Es war eigentlich meine Rettung, denn ich weiß ja genau, wer ich vorher war.
Ja.
Und ich wüsste jetzt nicht, wer ich heute wäre, wäre ich nicht ins Gefängnis gekommen. Aus dem Grund ist für mich nichts als Dankbarkeit für diese 8 Jahre und für alles, was passiert ist. Und Gott allein und ich wissen, was da alles passiert ist. Und das Buch wird, ich bräuchte 10 Bücher, um das alles zu erklären.
Ja.
Aber ich sage auch immer meinen Leuten, ich sage, jeder Stein, der dir auf dem Weg begegnet, ist ein Stein, mit dem du dein Haus gründest. Es ist ein Stein, mit dem dein inneres Zuhause wächst. Denn du baust dein Haus aus Stein, nicht aus irgendeinem Zement, aus einem bröckelnden Material. Dein Haus wird stabil. Es wird schwer kippen können.
Ja.
Wenn du aber diesen Stein als etwas ansiehst, dass das Leben dir schickt, um dich kaputt zu machen, dann ist es schwierig. Es dauert viel, viel länger, bis du diesen Lernprozess machst. Und das ist wieder hier das Bewusstsein. Es ist schwierig für jemanden zu erklären, wieso die Krankheit ist, genau das Richtige ist, was er jetzt braucht.
Mhm.
Aber wenn ein Mensch Mentaltraining macht, dann kommt dieses Verständnis. Es kommt zu so einer Fähigkeit, dass es dir sagen kann, hey, pass auf, das Leben ist hier, um dich zu bereichern. Es ist nicht, das Leben dient nicht dazu, um dich kaputt zu machen. Du musst nur erkennen, dass egal in welcher Phase du gerade bist, nimm es mit offenen Armen an, denn es wird schon in ein paar Monaten dir zeigen, dass es vielleicht genau das Richtige war.
Ja.
Und all diese Dinge, die ich da lernen konnte in diesem Gefängnis, führen zu dieser Dankbarkeit, dass ich heute diese 3x10-Methode habe, dass ich, ohne mir jetzt auf die Schultern zu klopfen, erfolgreich tatsächlich weitergebe, dass die Leute, die in meinen Seminaren teilgenommen haben, auch selbst ein Jahr später sich melden und sagen, hey, ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Ich hatte heute Morgen eine Teilnehmerin, die hat sich bedankt mit einer unglaublich tollen WhatsApp-Nachricht, wo ich gedacht habe, ja, es ist leicht, Leute. Wenn ihr euch drauf einlässt und diese Tricks mal ein paar Tage in euer Leben hineinbaut, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dieses Erwecken ist das Schönste, wenn man aus diesem Kopf herauskommt und in sich selber erweckt.
Ja.
Ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl.
Definitiv.
Und auch hier wieder, man braucht keine Vorkenntnisse, man braucht keine bestimmten Traditionen, nichts.
Ja.
Alles, was man braucht, um diese Art von Training anzuwenden, ist, man muss atmen können.
Ja.
Solange du atmen kannst, ist es möglich, recht schnell das zu fühlen, was ich gefühlt habe. Und ich rede hier schon ab Tag 1. Also es ist wirklich nicht so, dass man hier lange an sich arbeiten muss.
Okay, Wahnsinn. Also wirklich beeindruckend. Also ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Das ist echt spannendes Thema, weil ich mich auch schon längere Zeit damit immer wieder mal beschäftige, aber ich nie wirklich so das Passende gefunden habe. Und super interessant. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben und es interessiert mich super. Und ich werde auf jeden Fall mein Seminar besuchen, 100%, weil es mich wirklich... Ich glaube daran, dass es wirklich daran was ist. Das machen nicht umsonst Millionen Menschen. Und ansonsten würde ich sagen, ich glaube, es war wirklich eine super, super Zeit. Ich könnte Stunden noch zuhören, wirklich. Ich glaube, das war ein guter Abschluss jetzt mit den Worten. Und guckt auf jeden Fall gerne mal in das Buch rein. Hier nochmal, ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir. Maxim Klasanovic, genau. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat
vielen
mich
Dank.
Wirklich gefreut und ich hoffe, wir können mal vielleicht wieder irgendwas machen.
Ja, sehr gerne.
Und war
hat
spannend.
Hat Spaß gemacht. Danke,
super,
dass ich hier sein durfte.
Vielen, vielen Dank.
Das war's mit dem Volk Media Podcast. Lass gerne eine Bewertung da und folge uns auf Instagram, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.